Wir wollen ja jetzt in der Bibelstunde wieder einmal, was wir schon lange nicht mehr dran hatten, den Jakobusbrief anschauen. Und der Jakobusbrief, der spricht ja auch in die Praxis des Glaubens hinein. Aber er zeigt uns auch zugleich, wie verbunden diese Praxis mit dem Heiligen Geist, mit der Führung Jesu sein muss. Dass es keine losgelöste Praxis ist von dem Herrn, die einfach nur beauftragt ist, sondern eine Praxis, die mittels des Herrn ausgeführt wird. Wir kriegen ja manchmal Aufträge oder auch Menschen im Alltag, wir sind es gewohnt, dass wir Anweisungen kriegen in den Firmen oder in irgendwelchen Umgebungen, wo wir wirken, leben und arbeiten müssen, dass man sagt, mach mal dies, so dann kriegst du eine Aufgabe, sieh mal zu, wie du die dann bewältigst. Ja, dann kommt man wieder zurück nachher zum Chef und sagt, man ist ja ein Murks, sagt er, was du da gemacht hast. Ja, ja, warum habe ich Murks gemacht? Weil ich das alleine bewältigen musste. Wäre der Chef nun dabei gewesen und hätte genau auf jede Handreichung und Handarbeit geschaut, hätte er gesagt, pass auf, jetzt machst du so. Und dann wäre das gegangen, wie wir das manchmal mit Kindern machen, indem wir einfach ihre Hand führen, wo der Bleistift drin ist, und dann schreiben wir mit ihnen. Und dann sagen wir, ist dir ja gut gelungen. Dabei haben wir ihnen geholfen. Und das soll auch im Glauben so sein. Praxis des Glaubens ist nie abgekoppelt von dem Auftraggeber selbst. Er bewirkt diese Praxis mit uns. Darum, ich erinnere mich immer wieder an das Wort, was der Herr den Jüngern gesagt hat. Und das ist mir so sehr wichtig. Er hat zu den Jüngern gesagt vor Pfingsten, nicht loslaufen, nichts tun. Bitte, wartet, bis ihr die Verheißung des Vaters bekommt. Dann werdet ihr meine Zeugen sein. Vorher nicht. Vorher lauft ihr nur los und macht viel Wirbel und unterm Strich ist nichts Gutes bei rausgekommen. Ich muss dabei sein. Ja, ihr Weinstockreben in mir, kommen wir auch noch drauf, ich in euch, sonst geht das nicht. Ich lese uns die ersten vier Verse aus dem Jakobusbrief und im Vers 12, zunächst einmal aus der unrevidierten Übersetzung. Da heißt es, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesu Christi, den 12 Geschlechtern, die da sind hin und her, Freude zuvor. Meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll fest bleiben bis ans Ende, auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. Vers 12. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Und dasselbe noch einmal jetzt aus der 84er Ausgabe. Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Gruß zuvor. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ihr Werk tun bis ans Ende, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Vers 12, selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Also wenn ich menschlich diesen Text betrachte, schmeckt er mir überhaupt nicht. Ich habe mit Anfechtung nicht gerne was am Hut. Von mir aus können die alle ferne bleiben. Ich will sie nicht. Und Geduld, na ja, das ist auch so eine Sache in meinem Leben. Ich denke, ich habe nicht genug davon. Vielleicht geht es dem einen, dem anderen auch so. Ich möchte zunächst etwas zu der Person des Jakobus sagen. Er ist ja nicht irgendwer, sondern er ist ja autorisiert von Gott, um uns diesen Brief zu schreiben. Diesen Brief zu geben. Er war ja ein Bruder des Herrn. Das heißt, ein Sohn von Josef und Maria. So wie wir das auch in Matthäus 13, Vers 55 lesen, da lesen wir von 4 Söhnen, die Maria und Josef hatte, und mindestens 2 Töchter. Also die hatten noch 6 Kinder wenigstens, vielleicht noch mehr Töchter. Jakobus war einer davon. Und zunächst gehörte er und seine Brüder zu denen, die überhaupt nicht an ihren Bruder Jesus glaubten. Sie glaubten nicht, dass er der Messias ist. Im Gegenteil, sie verspotteten ihn. Sie haben ihn ja, sind mit ihm aufgewachsen. Aber sie sagten, das stimmt nicht, was er da von sich behauptet. In Johannes 7 sprachen sie zu ihm, als es wieder mal Laubhüttenfest war, was ja auch jetzt bald beginnt in Israel. In Vers 3, seine Brüder sprachen zu ihm, mach dich auf von hier und geh nach Judäa, damit auch deine Jünger die Werke sehen, die du tust. Niemand tut etwas im Verborgenen und will doch öffentlich etwas gelten. Willst du das, so offenbare dich vor der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Also manche sagen ja, na, wenn ich zur Zeit Jesu gelebt hätte und wäre an seiner Seite gewesen, dann hätte ich ganz bestimmt schon geglaubt. Die waren immer an seiner Seite, in der Familie sogar. Und sie glaubten nicht an ihn. Die haben die Wunder miterlebt. Die haben die Reden mitgehört und doch haben sie ihn verlacht und verspottet. Ach, was du aus dir selber machst, ja? Jakobus gehörte dazu. Sie glaubten nicht an ihn. Aber nach der Auferstehung Jesu von den Toten war Jakobus und seine Brüder mit den anderen Gläubigen in Jerusalem dort im Obersaale und warteten auf die Verheißung des Heiligen Geistes. Da waren sie plötzlich dabei. In Apostelgeschichte 1, Vers 14, da wird er auch erwähnt. Jakobus war auch dabei und die Brüder und Maria, die Mutter Jesu und die vielen anderen Gläubigen. Da hat er plötzlich kapiert, hier ist mehr als nur, ich sag's mal so, mein Halbbruder Jesus. Hier ist mehr. Jakobus wurde dann auch der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Er wurde also aus dem Nichtswürdigen, aus dem Ungläubigen, aus dem, der gegen sein Halbbruder, so will ich sagen, Jesus stand, wurde er plötzlich ein wunderbares Gefäß. Das müssen wir alles dabei berücksichtigen, ähnlich wie bei dem Apostel Paulus, der ein Verfolger der Gemeinde war. Nachher war er der größte Apostel unter den Heiden. Es ist erstaunlich und es ist wunderbar. Das sollte uns auch Mut machen, die wir in uns selbst uns nichtswürdig erkennen. Wenn wir auf uns selbst schauen, müssen wir sagen, wer sind wir? Was können wir? Was haben wir? Ich meine jetzt gar nicht mal in der Welt. Da sind wir qualifizierte Leute manchmal an bestimmten Stellen. Aber im Geistlichen, was sind wir da? Eigentlich eine Null. Eine Null. Und doch kann der Herr aus einer Null etwas Wunderbares machen, indem er sich davor stellt als die Eins. Und dann sind wir etwas Wunderbares. Jakobus wurde der Leiter der Jerusalemer Gemeinde. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 12, als Petrus ja ins Gefängnis geworfen worden ist und der Engel des Herrn ihn dann herausführte, kam er ja zu der versammelten Gemeinde, die für ihn betete. Ich will jetzt nicht diese ganze Begebenheit aufrollen, aber wir wissen, erst waren sie ungläubig, konnten ihn, wollten ihn gar nicht reinlassen, ist vielleicht nur sein Geist, ist er nicht selbst. Nachher ließen sie ihn rein und freuten sich. Und dann sagt er, erzählt das dem Jakobus, diesem Mann. Obwohl ja Petrus vom Herrn als der Apostel erwählt worden ist. Der Herr hat ja zu ihm gesagt, nicht, ich will die Schlüssel des Himmelreichs dir geben. Auf dir will ich bauen meine Gemeinde. Und Petrus war derjenige, der gebraucht worden ist, das Evangelium, die Evangeliumstür zu den Juden zu öffnen. Und zu den Heiden zu öffnen, in beide. Und er sprach aber, sagt das Jakobus. Er hat also erkannt, dass in Jakobus der Herr mächtig wirkte, obwohl er vorher so ein Ungläubiger war. Und auch später beim Apostelkonzil in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, nebenbei gesagt, man hat sich damals schon gestritten um Erkenntnisse. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Ja, das geht immer so weiter, weil ja der Mensch ist ja geprägt, menschlich, ja. Und er muss immer sein Gepräge leben. Das, was er versteht, das will er gerne durchsetzen. Das ist ganz klar. Aber das ist nicht immer das, was der andere versteht und was der andere durcksetzen will. Da kommt man immer gegeneinander. Das gab es also damals schon. Apostelkonzil, sie kamen in Jerusalem zusammen und haben darüber diskutiert, wie ist denn das eigentlich? Was müssen die Gläubigen noch halten? Müssen die sich nicht beschneiden lassen, die da aus den Heiden kommen? Die sind doch unbeschnitten und dergleichen. Oder welche Gebote, die Gott Mose gegeben hat, sollten sie noch berücksichtigen? Müssen sie nicht alle berücksichtigen? Und da war es so, dass eben auch der Jakobus das Wort führte. Wir haben alles gehört, was gesagt worden ist, ja. Und dann zitiert er auch den Propheten und sagt, dass doch der Messias kommt und die Hütte Davids wieder aufrichten will und so weiter. Jakobus war also dann ein Werkzeug in Gottes Hand, was kompetent war. Ein Werkzeug, was etwas zu sagen hatte durch den Heiligen Geist. Und als Paulus später nochmal nach Jerusalem kam, in Apostelgeschichte 21, kehrte er bei den Jüngern ein und auch bei Jakobus. Und dann musste ihn Jakobus auch belehren und sagen, lieber Paulus, ich rate dir, dass du dich jetzt demütigst, indem du ein Gelübde auf dich nimmst. Denn alle sind gegen dich berichtet worden, dass du sagst, die sollen von Mose abfallen. Schau, die vielen Gläubigen hier in Jerusalem an Jesus Christus. Was machen sie? Die halten alle am Gesetz fest. So, wenn die jetzt sehen, dass du da bist, dann werden sie gegen dich angehen, weil sie alle an der Beschneidung noch festhalten und du hast gesagt, man soll sich nicht beschneiden lassen, dann verliert man die Gnade Christi. Das konnte Jakobus auch sagen und Paulus hat auf ihn gehört. Paulus nahm ein Gelübde auf sich, da waren einige Leute, er ließ seine Haare scheren, ja, und hat dann auch, man musste ja ein Geld dann dafür, ein Opfer geben und so weiter und ließ sich dann von Jakobus belehren, um zu zeigen, ich bin nicht gegen Mose und die Propheten, ich stehe zu dem Volk Israel, zu dem, was Gott dem Volk gesagt hat. Jakobus hat ihm geraten und er tat es auch. Wir merken also, welche Kompetenz Jakobus bekommen hat. Und diese Autorität des Jakobus in Jerusalem bestätigte dann Paulus später in seinen Briefen. Zum Beispiel im Galaterbrief, das möchte ich auch voranschicken, bevor wir auf den Text noch eingehen. In Galater 1, 18 und 19. Galater 1, hab's gleich. Vers 18 und 19, da berichtet er, drei Jahre später kam ich hinauf nach Jerusalem, um Kephas, also Petrus, kennenzulernen und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln aber sah ich keinen außer Jakobus, des Herrn Bruder. Also hier sagt er nochmal die Verwandtschaft, ja. Es gibt ja auch Erkenntnisstufen, wo man sagt, Josef und Maria hatten keine Kinder, nur Jesus ist unbefleckt empfangen worden. Das stimmt natürlich nicht. Die Bibel sagt es genau anders, ja. Des Herrn Bruder, mit dem hatte ich zu tun. In Kapitel 2 desselben Briefes, Vers 9, 11 bis 12 dann, Vers 9. Und da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, also die Apostel dort zu Jerusalem, gaben Jakobus und Kephas und Johannes, also Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins, dass wir unter die Heiden, sie aber unter den Juden predigen sollten. Vers 11. Als aber Kephas, Petrus ist das, nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn es war Grund zur Klage gegen ihn, denn bevor einige von Jakobus kamen, das heißt also von Jerusalem kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus dem Judentum fürchtete. Also Jakobus aus Jerusalem, er sagte ja, sie halten alle noch das Gesetz, die gläubig gewordenen Juden, sie können das nicht einfach so ad acta legen, was Gott ihnen gegeben hat, dass sie es unbedingt halten sollen. Und Petrus natürlich, der auch mit den Heiden zu tun hatte und dort die Tür im Hause des Cornelius aufstieß, das die Tür des Evangeliums, ja, merkte, er muss sich mit den Heiden auch arrangieren, mit den Heidenchristen. Das heißt, er darf nicht das unrein machen, was Gott gereinigt hat. Er bekam ja diese Vision mit dem Tuch vom Himmel, wo unreine und reine Tiere drin waren. Und die Aufforderung, schlachte und iss, nicht? Und das hat er nun Petrus auch getan. Aber er machte sich dann in der Freiheit, die ihm eigentlich gegeben hat, wieder zu einem Knecht, also besonders vor den Heiden, weil die auch dabei waren, den Heidenchristen. Und als die Juden kamen, dann hat er mit ihnen nicht mehr gegessen. Und das hat eben Paulus dann kritisiert und hat gesagt, nein, Petrus, so geht das nicht. Entweder bist du frei, dann musst du diese Freiheit auch denen demonstrieren, die noch unter dem Gesetz leben. Und deswegen steht hier, die von Jakobus kamen, also aus Jerusalem, da wo Jakobus mit den Juden, an Jesus Christus gläubigen Juden, zu tun hatte. Auch wird Jakobus in dem Korintherbrief genannt, 1. Korinther 15, Vers 7, als Zeuge der Auferstehung Jesu von den Toten. Also da werden einige genannt, die alle Jesus als den Auferstandenen gesehen haben, auch Jakobus. Dieser selbe Jakobus, der sagt nun, ich bin ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und ich schreibe, und das müssen wir auch dabei berücksichtigen, er schrieb den 12 Geschlechtern des Volkes Israel. Also wir dürfen das jetzt nicht nur christianisieren an die Heidenchristen, sondern an die 12 Geschlechter Israel. Und das hat seinen Grund, darauf will ich auch ein bisschen eingehen. Aber zunächst auf die Formulierung, Jakobus, ein Knecht Gottes. Wenn der Apostel Jakobus diese Botschaft der Freude, der Ermahnung in seinem Brief, diese Wegweisung durch den Heiligen Geist weitergab, dann betonte er, und wir können sagen für uns, er betont, dass dies aus der größten Abhängigkeit, dem Befreitsein vom Eigenwillen, der Abhängigkeit von Gott, dem Vater, in Jesus Christus geschah. Er sagt nicht umsonst Wortknecht, also die Apostel, die kannten kein frommes Wortespiel, wie wir das oft als Christen haben. Wir haben ja so viele fromme Floskeln oft drauf. Das kannten die nicht. Die waren sehr stark unter der Zucht des Heiligen Geistes. Was sie sagten, das meinten sie auch. Ja? Und wenn er von Knecht spricht, dann meint er, ich bin, und Knecht bedeutet eigentlich, ich bin ein Leibeigener meines Herrn. Ich bin ein Sklave. Paulus betont das ja auch im Korintherbrief und sagt, wisst ihr gar nicht, dass ihr euch gar nicht mehr gehört. Ihr seid Leibeigene des Herrn. Und Leibeigene, die können nicht mehr bestimmen über ihr Leben, sondern sie werden bestimmt von ihrem Herrn. Das ist so eine wichtige Erkenntnis, die hat Jakobus gewonnen. Vorher hatte er selber bestimmt, was religiös ist, was nicht religiös ist. Er war Jude, er ging auch zum Laubhüttenfest, er hat Yom Kippur mitgefeiert, er hat die Feste alle mitgefeiert. Und doch war er eigenständig und sagt, naja, was du da machst, Jesus, so doll ist das nicht. Ja, wenn du wirklich der bist, von dem du sagst, dass du bist, dann geh mal nach Jerusalem und dann offenbare dich mal. Mach nichts im Verborgenen. Da war er noch so eigenständig und hat so dreist und frech geredet. Aber jetzt, sagt er, jetzt bin ich ein Knecht, ein Sklave meines Herrn Jesus Christus, äußerlich meines Halbbruders. Ich bin ein Knecht Ich will nichts Eigenes mehr tun, sondern was er mir sagt, das will ich tun. Und er bekennt damit, dass das, was er redet, nicht seine Meinung ist und Menschenwort, sondern Gottes Wort. Dass er Gottes Meinung über Heiligung und Glauben und über Gemeinde predigen will. So wie es ja auch Petrus in seinem ersten Brief schrieb, in 1. Petrus 4, da lese ich mal 1. Petrus 4, Vers 10 und 11. Dient einander, sagt er, nicht mit irgendeiner Gabe, die ihr so habt, sondern mit der Gabe, die ihr empfangen habt. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, also mit den anderen, könnt ihr nur dienen, wenn's der Herr zulässt. Aber bitteschön, setzt eure eigenen natürlichen Gaben nicht voran an die geistlichen, vor die geistlichen Gaben. Dient einander mit den geistlichen Gaben, die ihr empfangen habt. Und dann setzt er hinzu, damit es auch deutlich wird, welche Gaben dort gemeint sind. Wenn jemand predigt, dass er rede als Gottes Wort. Also das ist ja schon eine Aufforderung. Das heißt doch, dass man sich völlig hinter das Wort Gottes stellen muss, ja hineinnehmen muss. Dass man das verkündigen muss, was Jesus sagt. Und nicht eine Meinung über Jesus, die Jakobus ja vorher hatte. Er hatte eine Meinung über Jesus. Aber jetzt war Schluss mit der Meinung über Jesus. Jetzt wollte er gebunden an seinen Herrn reden. Predigt so, sagt Petrus, dass ihr redet es als Gottes Wort. Und wenn jemand dient, dass er es aus der Kraft tut, die Gott gewährt, damit nämlich in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Sein ist die Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. So hat es Petrus ausgedrückt. Wir sollen also die Gaben und Aufgaben, die uns anvertraut sind, aus dieser Kraft, aus dem Vermögen des Heiligen Geistes führen. Die Gaben und Aufgaben werden zum Beispiel ja auch in Römer 12 beschrieben. Ab Vers 6, da wird von mancherlei Gaben gesprochen, die aber nicht den natürlichen Gaben entsprechen, beziehungsweise auch nicht aus der Kraft des natürlichen Menschen herausgetan werden soll. Ich lese da mal einige von diesen Gaben. Vers 6, wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, dann übe er sie dem Glauben gemäß. Also ist ihm hier etwas gegeben, was Offenbarung bedeutet, also Weissagung, dann soll sie dem Worte Gottes entsprechen. Sie soll deckungsgleich sein mit dem, was Gott gesagt haben will. Weiter, hat jemand ein Amt, dann diene er. Jemand ein Amt in der Gemeinde, dann diene er auch aus dem Vermögen, wie es Petrus sagt, dass Gott darreicht. Ja? Ist jemand Ermahnung gegeben oder Lehre steht schon vorher gegeben, dann lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Das heißt also nicht einfach aus sich heraus empfinden, wo ermahnt werden sollte, sondern wenn sie ihm gegeben ist. Es ist nicht jedem Ermahnung gegeben. Nur dem, dem sie gegeben ist durch den Heiligen Geist, der soll sie gebunden an Jesus auch tun. Nicht jedem ist die Lehre gegeben. Nur dem sie gegeben ist, der soll sie gebunden an den Geber auch versehen. Ja. Also alles gebunden. Und so jemand gibt, dann gebe er mit lauterem Sinn. Das ist also auch eingebettet in die Kraft des Gebers. Hier geht es nicht nur darum, hast du was zu geben, dann gib mal was. Nein. Wenn du gibst, hier sind die geistlichen Komponenten, Wenn dir das gegeben ist, etwas zu geben, dann tue es in der Abhängigkeit von deinem Herrn. Nicht nach deinem eigenen Gutdünken, sondern so, wie es der Herr dir aufs Herz legt. So tu es. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Und das ist auch wiederum keine besondere menschliche Gabe, sondern das kann nur eine geistliche Gabe sein. Denn Sorgfalt kann ein Mensch nicht üben. Er kann sie bestenfalls menschlich üben, aber die reicht nicht aus, um Seelen zu weiden, die in den Himmel aufgenommen werden sollen. Und übt jemand Barmherzigkeit, dann tue er es gern. Und zwar mit der Kraft, wie Jesus gerne Barmherzigkeit übte an uns. Also nicht irgendwie, sondern aus der Kraft Gottes. Das wollte Jakobus ja auch hier deutlich machen, Knecht des Herrn. Ich möchte doch keinen eigenen Weg mehr gehen. Und Paulus fordert ja auf, auch im Philipperbrief durch denselben Heiligen Geist, in Philipper 2, 14 bis 15, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel. Tut alles. Und es ist auch menschlich gar nicht einfach. Denn vieles, was Kinder Gottes hier zu tun haben, wird angefochten. Wir haben ja von Anfechtung schon gelesen. Kann man das dann immer noch ohne Murren tun und ohne Zweifel? Kann man da nicht manchmal irre werden und sagen, naja, vielleicht sollte man das lieber lassen? Tut alles ohne Murren und Zweifel. Alles, was der Herr euch auferlegt, das tut so. Und dann erwähnt hier Jakobus gleich eingangs, an wen er schreibt. Und er macht etwas deutlich, nämlich die Wahl der Gnade Gottes macht er deutlich. Er schreibt nicht an die Heidenchristen oder an die, die aus den Heiden gewonnen werden sollen, sondern an die 12 Geschlechter Israels. Er macht dadurch deutlich, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass diese Botschaft vom Heil den Juden zuerst gegeben werden sollte. Dass Gott seiner ersten Wahl diese Botschaft vom Kreuz, von der Auferstehung, von den Toten mitteilen wollte. Der Messias wird in Israel für das Volk Israel angekündigt. Wir stehen ja bald wieder vor den Weihnachtsfesten, dann lesen wir auch im Lukas-Evangelium. Und da lesen wir eindeutig auch in Lukas 2, Vers 11, wo dann die Offenbarung den Hirten auf den Feldern vor Bethlehem, auf den Hirtenfeldern, die Botschaft vom Himmel gegeben wird. Und da wird gesagt, euch ist heute der Heiland geboren. Euch, ihr von Israel, euch ist der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und im Johannesevangelium, in dem Gespräch mit der Samariterin, sagte Jesus das auch deutlich, in Johannes 4, Vers 22, das Heil kommt von den Juden. Die zuerst. Und wenn sie es empfangen haben, dann bringen sie es euch nach Samaria. Und auch in Matthäus 10, Vers 5 und 6, bevor der Herr nach seiner Auferstehung den allgemeinen Missionsbefehl gab, geht hin in alle Welt, gebot er seinen Jüngern, nicht auf der Heidenstraße zu gehen, sondern zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Zuerst den Juden. Zuerst Israel. Ja, das will Jakobus hier auch sagen. Er steht unter der Führung des Heiligen Geistes und sagt, ja, dann muss ich den 12 Geschlechtern Israels das zuerst sagen. Darum sagte der Herr Jesus auch, zu dem kanaanäischen Weib, die dann ihm bat, doch um Hilfe für ihr Kind. In Matthäus 15, 24, ich bin nicht gesandt, denn nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Ganz deutlich, das ist eine Priorität, die im Laufe der Jahrhunderte auch unter den Heidenchristen verloren gegangen ist. Dadurch hat man Israel und überhaupt das Heil von den Juden zur Seite geschoben. Ja? Das ist also sehr wichtig, dass dies auch erkannt wird. So verkündete auch Paulus das Evangelium vornehmlich in den Synagogen. Und erst, als sie ihn hinaustrieben und ein Teil ihn nicht hören wollte, Apostelgeschichte 13, 45 und weitere, wandte er sich zu den Heiden. Aber er ging zuerst immer in die Synagogen, überall. Und wurde ja da aufgefordert, in Antiochien, in Pisidien, wurde aufgefordert, aufzustehen, etwas zu sagen. Und dann hat er den Messias bekannt. Und im Römerbrief schreibt das ja dann auch gleich im ersten Kapitel, Kapitel 1, Vers 16, dass er schämt sich des Evangeliums von Christus nicht, weil es ja eine Kraft Gottes ist, die dort selig macht, alle, die daran glauben, zuerst den Juden und dann auch den Heiden. Also Gott ging nicht an seiner Berufung des Volkes Israel vorbei, sondern er umsorgte sein Volk und umsorgt es auch bis zum heutigen Tag, dass sie nicht leer ausgehen, was die frohe Botschaft betrifft. Darum müssen wir lernen, dass wir eine Verbundenheit mit dem auch noch nichtgläubigen jüdischen Volk haben, als die ausgebrochenen Ölzweige, wie es in Römer 11 steht, die aber, wenn sie glauben, wieder eingepfropft werden können und plötzlich unsere Brüder sind und Schwestern sind. Obwohl sie es gerade vielleicht jetzt noch nicht sind. Da habe ich mich gefreut, das will ich euch nicht vorenthalten. Nicht jeder hat ja diesen Papstbesuch mitverfolgen können. Dass dieses Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche etwas gesagt hat hier, auch in Berlin, auch in der jüdischen Lobby, was gar nicht so normal war. Das heißt also in den Vergangenheiten gar nicht so gesagt worden ist. Ich lese uns das mal kurz hier vor. Das Gespräch des Papstes mit den jüdischen Repräsentanten war denn auch denkwürdig. Das katholische Oberhaupt sagte Worte, die zumindest innerhalb der Kirche als eine klare Abkehr von jeglicher Judenfeindlichkeit früherer Jahrhunderte gewertet werden können. Die Kirche empfindet eine große Nähe, sagt er, zum jüdischen Volk, so betont er es. Die Christen müssen sich immer mehr ihrer inneren Verwandtschaft mit dem Judentum klar werden, hat er gesagt. Das ist also wieder eine neu aufblühende Erkenntnis, die am Anfang mal der Gemeinde der Heiden da gewesen ist, aber dann überdeckt wurde und jetzt wacht das so langsam auf. Denn, so unterstrich er mit dem Verweis auf das Johannesevangelium, das Heil kommt nun einmal von den Juden. Sagte er, wunderbar. Ja, da hat sich auch die jüdische Gemeinde doch sehr gefreut. Die programmatische Bergpredigt Jesu, sagt er, hebe das mosaische Gesetz nicht auf, sondern enthüllt seine verborgenen Möglichkeiten und lässt neue Ansprüche hervortreten. Und noch ein Wort hier, das wertete auch Graumann, also der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, so, der nach dem Treffen eine positive Bilanz zog. Es hat uns allen gut getan, sagt er, und bezog das auf Benedikts deutliche Zurückweisung des jahrhundertealten Vorwurfs des Gottesmordes. Also man kehrt jetzt langsam, und das kann einen erfreuen, zu einer Erkenntnis zurück, die von Anfang an da gewesen ist. Zuerst den Juden und dann den Heiden. Ja, und das Heil kommt von den Juden. Dann geht es um die dankbare Annahme des Wortes Gottes. Alles nun, was in diesem Brief zu lesen ist, das soll in ein offenes Herz dringen. In der unrevidierten Übersetzung haben wir gelesen, dass Jakobus sagt, Freude zuvor. Also er sagt, bitte habt ein offenes Herz für das, was dort kommt. Verschließt euch nicht. Bringt nicht jetzt eure Meinung mit, sondern öffnet euer Herz dafür. Lasst es einfach mal hinein, damit es in euch etwas bewirkt. Freude zuvor. Es ist von größter Wichtigkeit, dass wir das Wort Gottes mit freudigem, geöffnetem Herzen lesen. Ich weiß das auch aus meiner stillen Zeit. Man kann ja manchmal besetzt von anderen Gedanken das Wort Gottes lesen, vielleicht sogar besetzt von Kritik am Worte Gottes, weil ich sauer bin. Ich bin sauer darüber, dass Gott mir hier und da nicht geholfen hat. Ich bin sauer, dass ich so viel Stress vielleicht in der Welt habe. Das sage ich natürlich nicht, aber im Herzen bin ich das vielleicht. Und mit so einem Herzen lese ich dann das Wort Gottes und mal sehen, was zu sagen hat. Naja, heute gefällt mir die Losung überhaupt nicht. Ja, habe ich sogar schon gehört von einigen, die sagen, was heute drin steht, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, wieso nicht? Ja, weil man kein offenes Herz hatte. Hat man auch nicht mitbekommen, was mit dem Worte Gottes so Wunderbares zusammenhängt. Jakobus sagt Freude zuvor, Gruß zuvor. Ihr müsst euer Herz wirklich öffnen. Sonst kann das Wort nicht eindringen und euch beschenken. Das heißt, es kann nicht so wirken, wie es eigentlich wirken will. Immer zum Guten wirken will. Es gleicht dann diesem Herzensacker aus Matthäus 13, von dem der Herr Jesus sagt, der so festgetreten ist, dieser Weg, ja, da fällt zwar das Samenkorn rauf, ja, aber ist so festgetreten, das dringt überhaupt gar nicht da ein in die Erde. Und dann kommen die Vögel unterm Himmel und picken das weg. Und dann ist dieser Herzensacker leer ausgegangen. Man hat zwar was gelesen, was gehört, aber man geht unbefriedigt, ohne Zuspruch in den Alltag hinein. Aber haben wir ein freudiges Herz, ein vor Gott geordnetes Herz, dann verstehen wir auch das Wort recht. Achtet es für Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Widerspricht sich eigentlich, nicht? Freude und Anfechtung? Passt denn das gut zusammen? Ja, das passt gut zusammen, wenn ich ein offenes Herz habe für Gottes Wort. Dann weiß ich tatsächlich, dass die Anfechtung etwas Gutes in sich birgt, auch wenn ich es noch nicht kenne. Aber ich vertraue dann Gott. Verschließ mich nicht, sondern ich sage es mal jetzt ein bisschen vielleicht überspitzt, ich genieße sogar die Anfechtung in der Freude, dass am Ende was Gutes dabei rauskommt. Ja, das meint hier der Jakobus, indem er sagt so, er hätte ja sagen können, wisst ihr, ich habe früher ganz anders gedacht, als ich meinen Halbbruder Jesus einfach so verachtet habe. Aber jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt weiß ich, dass ich in der Gegenwart, in seiner Gegenwart leben muss. Und alles, was er gesagt hat und sagt, hat Hand und Fuß, das ist richtig. Auch wenn ich es nicht verstehe. Achtet es für eitel Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung fallt. Allerdings sagte der Herr Jesus ja auch zu seinen Jüngern in Gethsemane, wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Wir könnten sagen, das ist aber nun ein Widerspruch. Da stimmt doch irgendwo was nicht miteinander. Auf der einen Seite sollen wir die Anfechtung erdulden mit Freude, auf der anderen Seite sollen wir nicht in Anfechtung fallen. Anfechtung erdulden heißt doch, wenn wir auch wieder hier dieses sehen, in Jesus bleiben. Ohne in Jesus zu bleiben, kann keine Anfechtung ertragen werden. Sie muss den menschlichen Zorn und Widerwillen aufbringen und rauslassen. Aber Anfechtung, die ich empfange, weil ich, wenn ich in Jesus bin, die kann ertragen werden. Deswegen wacht und betet, dass ihr nicht in Anfechtung niederfallt oder zugrunde geht, sondern dass ihr sie überwindet. Allein im Johannesevangelium, also im Kapitel 15 gerade, weil ich das hier erwähnt habe, ist 9-mal das Wort bleiben gesagt, ja? In Vers 4 3-mal, in Vers 5 einmal, in Vers 6, in Vers 7 gleich 2-mal, in Vers 9 und Vers 10. Bleibt in mir, bleibt am Weinstock, bleibt in mir, dann werdet ihr viel Frucht bringen. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Nicht bleiben bedeutet fruchtloses Leben, in der Anfechtung doch zugrunde gehen. Bleibt in meiner Liebe. Also es ist so wunderbar, ich freue mich darüber und es entspannt mich kolossal, wenn ich so etwas immer wieder lese, weil ich sage, danke Herr, dass ich keine Liebe produzieren muss. Also ich würde schon der Gedanke allein daran löst in mir Panik aus, weil ich diese Liebe, die nötig ist, um Schwierigkeiten zu überwinden, nicht habe. Ich kann sie nicht machen. Ich kriege das nicht hin. Und darum sagt der Herr, ja, das weiß ich, bleibe du in meiner Liebe. Ich verlange nicht, dass du Liebe hast. Ich habe sie. Aber du musst in meiner Liebe bleiben. Dann kannst du das auch erdulden, die Anfechtung. Und das ist das Gebet, wenn Jakobus sagt, Knecht Gottes Christi, ich bin Sklave meines Herrn. Ich kann das nicht allein, sondern ich muss in meinem Herrn und bei meinem Herrn bleiben. Denn wenn wir in Christus sind, dann können wir auch die Trübsalzeiten erdulden und darin festbleiben. In Matthäus 24, in der Endzeitrede, lesen wir, dass der Herr Jesus ja auch sagt, Vers 21 bis 25, dass ja trübselige Zeiten kommen. Und zwar so heftig, dass wenn Gott nicht aufpassen würde und die Zeit nicht verkürzen würde, würden die Auserwählten auch nicht selig werden. So heftig. Also da, wir, die wir jetzt noch gut dastehen vielleicht, wir werden dann so in die Enge gebracht, dass wir sagen, also gibt's Gott überhaupt? So heftig wird das. Aber der Herr hält uns fest, wenn wir in ihm sind. Ja? In ihm sind und bleiben. Anfechtung im ersten Fall ist uns gesagt, dass wir ein Glaubensleben ohne Anfechtung überhaupt nie haben werden. Also es gibt kein Glaubensleben ohne Anfechtung. Deswegen steht es ja hier, nicht, meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt. Selig ist auch der Mann, der die Anfechtung erduldet. Also die ist unbedingt dabei. Und in dem zweiten Falle, im Matthäus-Evangelium, was wir gelesen haben, im Gethsemane, sollen wir also in der Anfechtung aber nicht zugrunde gehen, sondern beständig bleiben. Anfechtungen, so können wir sagen, sind von Gott zugelassene Prüfungen. Also ich persönlich, ich brauche diese Anfechtung, denn sie bewirken etwas in meinem Leben. Sie bewirken das Hervorbringen der Wahrheit des Glaubens. Wir werden geprüft, ob wir das sind, was wir glauben zu sein. Solange es mir gut geht, halte ich von mir, dass ich stark im Glauben bin. Aber was tue ich, wenn etwas Negatives kommt? Bei uns, ihr habt es ja gehört, wurde ja öfter mal eingebrochen, was macht man dann? Löst man sich in Panik auf? Oder wenn mich jemand verleumdet, was mache ich dann? Der Herr lässt dies zu, um vor mir zu zeigen, schau mal Wolfgang, was machst du jetzt? Wo stehst denn du jetzt? Wie redest du jetzt? Wie denkst du jetzt? Wie handelst du jetzt? Denn so wie du jetzt handelst, das bist du. Das bist du. Das heißt, es ist eine Prüfung von Gott. Die Prüfungen kommen immer von außen und wollen den gewonnenen Glaubensstand, die Glaubensfrucht von des Herrn, die Frucht, die dort entstanden ist, sichtbar machen und auf Festigkeit prüfen. So wie ein Baum, der einem Sturm ausgesetzt wird, er soll jetzt zeigen, ob er fest gewurzelt ist. Und die jungen Bäume versuchen sich dann noch fester zu wurzeln in der Erde, damit sie standhalten können. Die Versuchung dagegen soll allerdings, das ist ein Unterschied zur Anfechtung, die Versuchung von innen her den Menschen, den Gläubigen zerstören. Die Anfechtung aber von außen uns blockieren. Es soll offenbar werden, wie fest wir gegründet sind. Ein Muskel zum Beispiel, der nicht immer wieder gefordert wird, bleibt schwach und wird einer starken Herausforderung nicht entgegentreten können. Aber ein Muskel, der immer wieder durch Anfechtung herausgefordert wird, wird immer stärker und wird auch für große Tätigkeiten eingesetzt werden können. So soll also die Anfechtung auch unseren Glauben immer wieder prüfen und widerstandsfähiger in Bezug auf die Welt und das Sichtbare machen. Ein Beispiel möchte ich uns dann noch vor Augen führen, was ja ganz prägnant ist. Am besten sind immer die biblischen Beispiele. Die Anfechtung bedeuten, da haben wir dieses prägnante Beispiel des Hiob. Eine Anfechtung von außen, sondergleichen, die vielleicht keiner von uns, und ich wage es einfach zu behaupten, keiner von uns bisher erlebt hat. Was wir erlebt haben, ist dagegen ganz simpel und einfach nur. Von ihm steht geschrieben, dass er an einem Tag alle seine Güter, und ich übertrage das mal, sein Gehalt, seine Rente, alles, was ihm fürs tägliche Leben nötig war, verlor. Verlor. An einem Tag seinen ganzen Viehbestand verlor. So lesen wir es in Hiob 1, 14 bis 17. Und hier könnten wir uns ja dann abfragen, ja, wenn sowas bei uns passiert, was sage ich denn dazu? Was sage ich? Und nicht nur das, sondern dann kamen die Boten und brachten die Nachricht, dass alle 10 Kinder auf einmal tot waren. Er hatte keine Familie mehr. Die Kinder waren weg. Was würden wir sagen, wenn uns das passiert? Ist ja die Frage, die dabei im Raum steht. Wir bewundern nicht nur Hiob, weil wir seine Antwort zunächst kennen, sondern wir nehmen das ja als Vergleich. Es steht ja auch am Ende des Jakobusbriefs, schaut mal, wie es dem Hiob gegangen ist. Ja? Habt ihr denn das schon erlebt? Was würdest du sagen, wenn deine ganze Familie an einem Tag dir genommen würde? Wir wissen, was Hiob sagte. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Liebe Geschwister, das kann ich lesen. Aber kann ich das auch tun? Hier verstehen wir also den Anspruch, den der Apostel Jakobus an die Gemeinde stellt und sagt, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Dankt dem Herrn. Also das Wort Freude. Dankt dem Herrn. Und wir merken das ja schon im eigenen Leben oft, dass es so Kleinigkeiten sind, wo wir gar nicht danken können. Da sind wir völlig aufgeregt, können wir nachts nicht schlafen. Wir können gar nicht mehr danken. Dankt dem Herrn. Und nicht nur das. Jetzt waren die Kinder weg, war sein Reichtum weg. Und dann wurde noch seine Gesundheit angegriffen. Er bekam Ausschlag. Er saß in Sack und Asche, Kapitel 2, Vers 7 und 8. Und er schabte sich dann mit einer Scherbe die Wunden dort aus. Und selbst das war ja noch eigenermaßen tragbar. Also ich weiß nicht, ob ich das getragen hätte. Man jammert doch sehr viel, nicht? Wenn man Schmerzen hat und krank ist. Voll Jammer. Aber er hat gar nicht so darüber gejammert, sondern dann kam seine Frau und sagt, du hast endlich mal zu jammern. Warum jammerst du nicht? Sag doch endlich mal deinem Gott ab, denn das ist doch unmöglich, was du da auferlegt bekommen hast. Und was sagte er? Du redest wie die törichten Weiber. Haben wir das Gute empfangen? Sollten wir nicht das Böse auch nehmen? Bis dahin jammerte er immer noch nicht. Stellt euch das mal vor. Das ist natürlich eine hohe Potenz von Anfechtung, was uns jetzt zum Zeugnis gegeben ist, dass wir mit unseren kleinen Anfechtungen doch schon dankbar sein sollen, dass sie nur klein sind, aber dass wir sie durch die Gemeinschaft mit Jesus überwinden können. Er wurde also auch geschmäht. Was würden wir an dieser Stelle tun, wenn wir durch Krankheit geprüft werden oder von Bekannten und Kollegen oder Familienangehörigen geschmäht werden? Wie reagieren wir? Das ist so die Frage, die hier am Anfang auch mit in dem Jakobusbrief steht. Hiob versündigte sich nicht durch Auflehnung gegen Gott. Sein Glaube war stark. Allerdings, er kam auch an eine Grenze, wo diese Wahrheit, die im Hebräerbrief steht, ans Licht kam. Da steht nämlich im Hebräerbrief, Geduld ist euch nötig. Manche Anfechtungen ertragen wir, aber nur kurze Zeit. Wenn die zu lange gehen, dann werfen wir das Handtuch und sagen, also hier mache ich nicht mehr mit. Hier haue ich ab. Das geht nicht mehr. Und so ging es auch dem Hiob. Wir staunen darüber, wie weit er gekommen ist. Aber dann kam eine Grenze, wo auch seine Geduld schon sehr strapaziert war und er diese Warums plötzlich im Herzen hatte. Und dann kamen noch die Freunde, die Mitgläubigen. Na ja, wer weiß, was du alle gemacht hast. Ne? Man ist ja schnell dabei, nicht? Ach, das ist bei dir passiert. Na, da musst du ja ganz schlimm sein. Da hast du bestimmt irgendwas verbrochen, nicht? Tu mal nicht so. So kam die dann an. Und dann gab es eine Diskussion mit den Freunden. Aber das ging dann bis dahin, dass sich Hiob beugte und sagte, als der Herr ihn ansprach und sagte, Hiob, denk doch mal drüber nach. Wer bist du eigentlich? Bist du Gott? Weißt du alle Dinge? Nein. Und dann sagt er nachher, ja, dann habe ich töricht geredet. Was muss ich jetzt Neues tun? In der alten Luther-Übersetzung heißt es ja auch im Propheten Jesaja 28, 19, allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Das heißt also, die Anfechtung soll uns zurückbringen zum Worte Gottes. Was sagt denn Gott eigentlich dazu? Das will ich jetzt viel mehr hören. Und das meinte Gott auch zu Hiob. Hiob, wer ist hier Gott? Wer ist hier Mensch? Bist du nicht Mensch und ich bin Gott? Ja. Dann lass dir mein Wort doch neu sagen. Und dann beugte sich Hiob erneut, obwohl er so viel Schweres, und wir können ihn ja verstehen, erlebt hat, und gab sich in die Hände Gottes. Und was war das Resultat? Segen, die Fülle. Also ich bin, manch einer sagte mir, vorhin ist ja der Name Margarete Grabowski gefallen, ja. Die sagte dann immer in gewissen Situationen, ich könnte mich ohrfeigen. Dann sage ich zu ihr, dann muss ich aber vor den Spiegel stellen, damit du dich auch triffst, ja, damit du weißt, wo du hinschlägst. Ja, da kann man sich nachher ohrfeigen. Wie ungläubig war ich doch in den Anfechtungen. Und Hiob, der hätte das auch sagen können. Also ich könnte mich ohrfeigen, dass ich so töricht geredet habe. Und die anderen, die hätten gesagt, die Menschen, na eigentlich hast du ja recht. Bei dem, was du erlebt hast, muss man so reden. Nein, ich gehöre Gott. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, Geduld wird. Und diese Geduld, die soll fest bleiben. Bis ans Ende. Die soll fest bleiben. Das heißt, das Leben des Hiob ging nachher herrlicher hervor vor den Augen der Menschen, als es zuvor gewesen ist. Die Leute brachten Geschenke, die wunderten sich, sagten, also hier ist ja wirklich was Großes geschehen. Sie brachten eigentlich Gott Geschenke. Natürlich brachten sie Hiob, weil sie den sahen, ja, aber sie waren erstaunt über dem, was Gott tut. unser Glaube an Jesus Christus öffnet uns das himmlische Erbe mehr und mehr, wenn wir in den Anfechtungen, die Gott zulässt, des Widersachers beständig bleiben. So schreibt es ja auch Petrus dann in seinem ersten Brief, im ersten Kapitel, Vers 6 und 7. Hiob erkannte, dass er zunächst dann töricht geredet hat, tat Buße und begab sich neu in die Hand Gottes. Und das wollte Jakobus auch dem Volk Israel, den 12 Stämmen mitteilen. Neigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Er wird zu seiner Zeit, wird er euch erhöhen. Haltet nur stille. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche Gott allen verheißen hat, denen, die ihn lieb haben, die ihn lieb haben. Auch das muss man bei sich doch immer wieder überprüfen. Habe ich Gott lieb oder glaube ich nur an ihn? Habe ich ihn lieb oder glaube ich nur an ihn? Manche sind ja nur verheiratet, aber haben sich nicht lieb. Gibt's ja auch. Habe ich Gott lieb oder glaube ich nur an ihn? Das ist so eine persönliche Frage, die man sich auch stellen kann. Soweit vielleicht zu diesen ersten Versen, die Prüfung des Glaubens.